Scotch oder Irish? Das ist für manche eine Glaubensfrage, nicht zu diskutieren. Wenn es aber ums Herz geht, müssen wir alle wohl zu Kilt-Fans werden, denn heute wollen wir uns die 10-Jahres-Daten der Scott Heart Study anschauen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Evidenz-Update-Podcasts. Wir, das sind
Martin Scherer,
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Ja, und hier am Mikro ist Dennis Nössler von der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Moin, Herr Scherer.
Moin, Herr Nössler.
Herr Scherer, wie geht's Ihnen?
Danke, gut soweit. Ich konnte mich unter der Grippewelle bislang wegducken. Mhm. Und ich habe hier eine Packung Quinoa Crispies liegen. Also was kann da noch schiefgehen?
Okay, Quinoa ohne Grippe. Das ist das Rezept für den späten Winter. Verstehe. Gut. Schauen wir mal, wie lange die Quinoa Crispies halten. Und die Grippewelle hält ja noch ein bisschen. Bevor wir in die Scott Heart Study einsteigen, die wir uns heute vorgenommen haben, vielleicht aus aktuellem Anlass, die NVL, Herr Scherer, sind gerettet. Am Montag, den 3. Februar, gab es dann das, was wir seit Monaten ahnten, dass das ZI sich darum kümmern will in Zukunft. Jubeln Sie jetzt?
Eine Sekunde.
Er jubelt.
Ich hätte auch noch einen alternativen Sound.
Ja, damit.
Wie wäre es mit dem hier?
Oh, ja, yeah, das klingt wie Jahrmarkt.
Ja, das Gerät, das hat meine Tochter von ihren Brüdern zu Weihnachten bekommen.
Das haben Sie jetzt einfach entwendet?
Das habe ich entwendet und mir für diese Podcast-Aufzeichnung ausgeliehen. Es kann auch noch andere Sounds. Wie finden Sie den hier? Oh.
Nee.
Naja, den können wir uns für den
nächsten... Galt dieses Bäuerchen den NVL?
Nein, das können wir uns aufheben für einen Studienverriss. Also, okay. Nein, zurück zum Ernst. Also, ja, der Jubel ist partiell angebracht, auf jeden Fall. Wir freuen uns über diese Einigung. Die Praxen atmen auf, auch die Kolleginnen und Kollegen atmen auf. Die NVLs, die haben eine wichtige Aufgabe und auch einen exzellenten Ruf, den das RZQ und nicht zuletzt auch Günter Eulenschläger über Jahre hinweg etabliert und aufgebaut haben, zusammen mit allen Fachgesellschaften und auch der AWMF.
Aber
das Budget ist nur noch halb so groß und dafür jährliche statt fünfjährliche Aktualisierung.
Das heißt, also da fünfmal mehr Arbeit für die Hälfte des Budgets.
Das haben Sie sehr schnell ausgerechnet. Und da muss man eben sehen, wie Sie es auch gestern geschrieben haben in Ihrem Irrgarten-Artikel. Ich weiß gar nicht, warum Sie da bei diesem hübschen Artikel ein grünes Irrgartenbild hatten. Das passt gar nicht so richtig zu dem Leitliniengedanken. Aber das nur beiseite. Also, da steht ja schon drin in dem Artikel, der Teufel steckt im Detail und so wird es dann auch sein. Also was bedeutet diese zunehmende Arbeitslast? Bedeutet die dann, dass die Fachgesellschaften mehr belastet werden? Und das wäre für die DGAM natürlich ein größeres Problem als für jede andere Fachgesellschaft, weil wir in allen NVLs vertreten sind und weil alle Indikationen oder alle Themen, die Gegenstand dieser NVLs sind, primär hausärztliche Beratungsanlässe sind und ein Großteil dieser Versorgung eben auch in hausärztlichen Praxen stattfindet. Wenn jetzt diese erhöhte Arbeitslast dazu führen würde, dass die DGAM da nicht mehr hinterherkommt mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit und dann dadurch auch die hausärztlich, primärärztlich ambulante Perspektive geschwächt würde, dann wäre das ein Problem. Aber ich will nicht zu viel unken. Das müssen wir uns anschauen und wir werden es weiterhin sehr konstruktiv und engagiert begleiten.
Dann kann man das ja an der Stelle auch so ein bisschen als Werbeblock verstehen für jene, die sich interessieren für Evidenz, sich vielleicht doch in Zukunft ehrenamtlich in die Leitlinienarbeit mit einzubringen.
So ist es.
Gut. Kurz noch eine Auflösung zu dem Irrgartenbild. Haben Sie ad hoc aus dem Stand eine Idee, wie man das Thema nationale Versorgungsleitlinien überhaupt bebildern würde?
Naja, man könnte, wie bebildet man Leitlinien? Also viele benutzen Bahngleise, andere benutzen so Leitplanken, die es auf Straßen gibt. Mhm. Sie sind hier der Mann des illustrierten Wortes.
So ist es.
Aber da gibt es natürlich auch so Cartoons, da gibt es ein Cartoon, an den ich mich erinnere, zwei Arztfiguren, eine Ärztin, einen Arzt, die zwischen zwei Leitplanken gehen, die ungefähr 30 Zentimeter auseinander sind.
Okay.
Mit der Bildunterschrift, nein, Leitlinien sollen nicht einengen.
Ja. Okay. Ja.
Also da kann man alles Mögliche nehmen. Man kann Schienen nehmen, man kann Gleise nehmen, man kann eine rote Schnur nehmen, aber warum bitteschön einen Irrgarten?
Aus einem ganz einfachen Grund, und da werden wir gleich zu kommen, aus einem konkreten Anlass. Durch das Studiendickicht, durch das Evidenzdickicht, das ist ja manchmal wie ein Irrgarten. Und im Schritt weiter, wie oft besprechen wir hier auch Konflikte zwischen verschiedenen sogenannten Leitlinien, Konflikte zwischen Konsensusempfehlungen. Da hat man schon den Eindruck, dass man eigentlich dann im Irrgarten ausgeliefert ist, aus dem ja eine Leitlinie helfen soll, herauszufinden.
Ja, da haben Sie da einen wunderbaren Bogen zu unserem Evidenz-Update geschlagen, denn das probieren wir ja genau auch mit unserem Evidenz-Update-Podcast.
Okay, Bogen gefunden, Ausrede gefunden zum Irrgartenbild. Und dann machen wir es konkret, gehen wir in die Scott Hart Study. Ja, Herr Scherer, wir hatten über die Scott Hart Study, ist gar nicht so lange her, schon mal gesprochen. Erinnern Sie sich noch, wann das war, wozu das war?
Ja, das war im Rahmen der Diskussion der Einführung des Coronar-CTs bei stabiler KHK mit intermediärem Risiko in der GBA-Methodenrichtlinie. Da hat sich die DGAM auch schon geäußert und das haben wir besprochen. Mhm. Und es gibt jetzt auch zwei Gebührenpositionen dazu, die 34.37.0 und die 34.37.1.
Das kann sich keiner merken. Wo packen wir die nochmal hin zum Nachlesen?
In die Shownotes.
Okay, also ich schreibe mir auf, dass die GOP in die Shownotes gehen. Richtig, genau. Wir hatten, verlinken wir auch ebenfalls in den Shownotes vor, nicht ganz einem Jahr, über die CCTA gesprochen. Und da kam unter anderem die Scott Hart Study vor. Promise kam auch drin vor und andere. Und jetzt liegen, das ist der Anlass unseres heutigen Gesprächs, liegen 10 Jahresdaten aus der Scott Hart Study vor. Vielleicht holen Sie uns alle nochmal ab, die Arbeit nicht so gut kennen, die Untersuchungen vielleicht nicht gerade geläufig auf dem Schirm haben. Was ist das für ein Setting? Was ist das für eine Studie? Was untersuchen die da?
Ja, die Scott-Hart-Studie, Sie haben es, glaube ich, schon mit Scotch auch anmoderiert, ist ein RCT aus Schottland, der untersucht den Langzeiteffekt des Coronar-CTs versus Standardversorgung bei stabiler Angina pectoris. Das Ziel war eine Verbesserung der Diagnostik, eine bessere Risikostratifizierung und eine Reduktion kardiovaskulärer Ereignisse.
Sehr gut. Wie viele Probanden haben wir da drin?
Das waren 4.146 Patienten mit stabilen Brustschmerzen, die eben entweder der Standardversorgung oder Standardversorgung plus CCTA, also Coronar-CT, zugewiesen wurden.
Okay. Dann hoppeln wir direkt mal zu den Ergebnissen, bevor wir uns dann die Einschätzung, wie man damit umgehen muss, anschauen. Was wissen wir nach 10 Jahren?
Wir hatten ja in den 2 Jahresdaten eine relative Risikoreduktion von 41%, liegen jetzt noch bei den 10 Jahresdaten bei um die 20% relative Risikoreduktion. Aber wie ich Sie kenne, Herr Nössler, lassen Sie weder die Autoren noch mich damit davonkommen. Und werden da wahrscheinlich nochmal einhaken. Keine signifikante Veränderung der Gesamtmortalität, aber die medikamentöse Therapie wurde besser angepasst. Das heißt, im Originaltext, more preventive medication, also damit meinen die Autoren, es wurden mehr Statine und mehr ASS verschrieben. Und kein Anstieg der invasiven Koronarangiographien, sondern ein gezielter Einsatz. Und das ist ja das, was die Kritiker immer auch befürchtet haben, dass es zu einem diagnostischen Overkill kommt. Das haben wir auch in der Vergangenheit diskutiert, dass es dann nicht heißt Coronar-CT statt Coronarangiographie, sondern dass es ein Add-on wird. Aber das hat sich hier anders dargestellt.
Okay, 4 Punkte, wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Scherer, die immer noch eine signifikante Reduktion bei nicht tödlichen Myokardinfarkten. Das sind die jetzt noch gute 20%. Wir haben keine signifikante Änderung bei dem Gesamtüberleben. Das bleibt. wir sehen, dass es mehr Preventive Medications gibt oder beziehungsweise ja Preventive Therapy prescribed. Das heißt, da könnte man schon mal einen Effekt vermuten. Und jetzt habe ich fast schon wieder den vierten Punkt vergessen. Aber das Entscheidende, absolute Risiko.
Naja, kein Anstieg der invasiven Koronarangiographie.
Dankeschön. Die PCI, genau. Das Stichwort Überversorgung, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Absolute Risikoreduktion, Herr Scherer, in den 10 Jahresdaten. Sie haben mich quasi aufgefordert. Wir reden hier von 6,6 im CCTA-Arm versus 8,2% Ereignisrate. Macht eine absolute Risikoreduktion von 1,6. Gut oder schlecht?
Ja, das ist immer die Schwierigkeit, dann die klinische Relevanz anhand solcher Zahlen zu beurteilen. Das ist erstmal gut. Aber es wird ein Gesamtpaket daraus, eben durch die Vermeidung anderer, zum Beispiel invasiver Maßnahmen.
Okay, das ist also die Number Needed to Diagnose ist hier nicht so der springende Punkt. Lassen Sie uns mal über die Limitation vielleicht der Arbeit reden, weil da haben wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen was zu besprechen, bevor wir überlegen, was auch die Stärken sind. Also diese Untersuchung läuft seit 10 Jahren. Es gibt 2 Jahresdaten, es gibt 5 Jahresdaten, jetzt eben die 10 Jahresdaten. Alles in den Shownotes verlinkt. Gibt es denn da einen Trend? Gibt es da Unterschiede? Verändert sich da was, Herr Scherer?
Nee, wir hatten in den 2 und 5 Jahresdaten schon Hinweise auf geringere Myokardinfarktraten. Aber die 10 Jahresdaten, die zeigen nochmal stärker, dass sich da auch ein Benefit über den längeren Zeitraum abzeichnet und vor allem kann man da etwas besser noch zwischen den Gruppen differenzieren.
Bevor wir gucken können, Herr Scherer, was diese Arbeit jetzt für die Situation in Deutschland, wie gesagt, sind schottische Daten, bedeuten kann, wie man das vielleicht interpretieren kann für den klinischen Alltag, schauen wir uns mal ein bisschen die Limitation, dann vielleicht auch, wenn es Stärken gibt, die Stärken an. Bei Limitationen auch interpretatorisch am Ende gibt es doch etliche. Also das Erste, was natürlich auffällt, es ist ein Open-Label-Trial. Vielleicht steigen wir einfach mal ein, was Ihnen durch den Kopf geht an Einschränkungen, wenn man sich mit der Scott-Hart-Study beschäftigt.
Ja, Sie haben schon mit Open-Label angefangen. Also man kann natürlich eine solche Untersuchung nicht verblinden.
Ja.
Es sei denn, es gelingt Ihnen im Stile David Copperfields CT verschwinden zu lassen.
Ich könnte ein Sham-CT machen.
Ein Sham-CT. Warten Sie, das war ein guter Joke. Eine Sekunde.
Bravissimo.
Also, das war für das Sham-CT, Herr Nössler. Also, was bedeutet Open Label? Open Label bedeutet, Sie haben es alle gewusst. Die Ärzte haben es gewusst, die Patientinnen und Patienten haben es gewusst und das kann natürlich dann Implikationen für die Lebensführung haben und dann auch die Effekte beeinflussen. Da haben Sie schon eine Limitation genannt. Eine weitere Limitation ist, dass die Patientenkohorte aus spezialisierten kardiologischen Zentren stammt, sodass dann immer die Frage ist, inwiefern die Ergebnisse dann auf die hausärztliche Population übertragbar sind. Und wir haben es hier mit einer Population zu tun, die bereits ein erhöhtes Risiko hatte. Sie wissen, in der Allgemeinmedizin betreuen wir eben auch viele Betroffene, die ein niedriges bis moderates Risiko haben.
Und das ist ja, wo Sie es gerade sagen, das niedrige bis mittlere Risiko, das sind ja die von dem von Ihnen eingangs angesprochenen CCTA-Beschluss profitieren sollen.
Genau.
Ja, okay. Sehen Sie noch weitere Einschränkungen, die man im Hinterkopf haben sollte, wenn man sich mit Scott Hart beschäftigt? Oder gibt es vielleicht auch Stärken? Die wollen wir ja auch nicht untergehen lassen.
Naja, es ist eine robuste, methodisch saubere Studie mit einer langen Nachbeobachtungszeit, und zwar die längste Nachbeobachtungszeit in diesem Bereich, also 10 Jahresdaten bei einer solchen Population über 4000, das ist schon mal was. Und deshalb zeigt sie nicht nur kurzfristige Effekte, sondern bestätigt eigentlich über 10 Jahre hinweg, dass das Coronar-CT eine fundierte Rolle in der Diagnostik der stabilen KHK spielen kann. Und dabei ist eine Sache, Herr Nössler, besonders wichtig, dass die CCTA oder das Coronar-CT eben nicht zu einer Explosion invasiver Eingriffe geführt hat, sondern zu einer gezielteren Therapie. Mhm. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt und so wollen wir es eigentlich auch haben. Und letztlich ist die Reduktion von Infarkten eine schon klinisch robuste Endpunktverbesserung, die man jetzt nicht komplett ignorieren kann.
Das hat ja auch seinerzeit Josef Hecken, als es im GBA zum Beschluss anstand, da gab es ja viele, ich sag jetzt mal, völlig wertfreie Gespräche im Vorfeld, bevor es überhaupt diesen Beschluss gab, hat er ja auch verwiesen auf Erfahrungen aus anderen Ländern. Ich meine, wir hätten bei uns in dem Gespräch vor einem guten Jahr das Beispiel Dänemark, ne, wo die PCI wirklich nochmal hochgegangen ist dadurch. Teilen Sie die Sorge, dass das in Deutschland passieren könnte? Immerhin, Sie haben gesagt, es gibt zwei GOP dazu und die zweite GOP ist eben diese interdisziplinäre Fallkonferenz mit Kardiologie und Radiologie zusammen. Haben Sie diese Bedenken, dass das in Deutschland passieren könnte?
Ja, es ist beides möglich. Das Beispiel Dänemark hat gezeigt, dass die invasiven Eingriffe mehr wurden. Es gibt auch ein Gegenbeispiel. In England sind die Zahlen runtergegangen. Mhm. Muss man einfach hoffen, dass in Deutschland sich das dann vernünftig auf einem guten Niveau einpendelt. Ich bin da optimistisch, weil wir einfach sehr, sehr viele Koronarangiografien haben, viele bei stabiler KHK, zu viele invasive Eingriffe. Wir haben in diesem Bereich eine Überversorgung und haben jetzt eine gute diagnostische Alternative an der Hand, die nicht invasiv ist und die man dann, da kommen wir vielleicht noch zu, Herr Nössler, dann auch mal so ein bisschen abgrenzen muss gegenüber funktionellen Verfahren. Also die Frage ist immer, wie sieht's dann im Alltag aus? Wie sieht die Risikostratifizierung in der 1:1-Situation aus, in der Konsultation? Welche Rolle spielt der Marburger Herzscore? Wann mache ich was? Und da sollten wir später vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen.
Dann machen wir das sofort, würde ich sagen. Also es gibt ja in der NVL, KHK, gibt es ja einen relativ, ich nenne ihn jetzt mal liebevoll, krassen Algorithmus, an dem man sich entlangarbeiten kann.
Also nicht den Gassen-Algorithmus?
Nein, den krassen Algorithmus. Okay. Ich weiß nicht, ob es auch einen Gassen-Algorithmus gibt. Nein, es gibt in der NVL chronische KHK, verlinken wir auch in den Shownotes. Die ist ja erst just Ende letzten Jahres aktualisiert worden. Und da gibt es einen Algorithmus, an dem man sich entlanghangeln kann. Der braucht eine ganze Seite. Ich habe mich da tatsächlich auch ein, zwei Mal vertan. Und das war genau das, was Sie angesprochen haben bei der Abgrenzung zu den funktionellen Verfahren. Wenn man da nicht, ich sag mal, hier und da vielleicht genau hinschaut, dann rutscht man ab. Können Sie es vielleicht noch mal ein bisschen fein machen, so zum Mitnehmen, das, was Sie angesprochen haben?
Vielleicht setzen wir mal ein bisschen weiter vorne an, Herr Nössler. Wir schreiten zum Äußersten und reden mit der Patientin oder dem Patienten. Was halten Sie davon? Und da spielt der Marburger Herzscore natürlich eine große Rolle. Sie wissen, wir sind Fans davon. Der Marburger Herzscore hat 5 Punkte. Und Sie wissen auch, ich liebe es, Sie bei sowas abzufragen. Kennen Sie die 5 Punkte des Marburger Herzscores?
Ich glaube, es ist der Brustschmerz, der sich belastungsabhängig darstellt, natürlich. Dann ist es das Geschlecht, was wir wissen, dass bei KHK sehr relevant ist. Dann ist es es ist nicht nur das klinische Bild, sondern auch anamnestisch. Sprich, habe ich irgendwas vorliegen, vaskuläres? Und kann man Schmerzen reproduzieren? Ja, also so, und irgendwas fehlt noch, das waren jetzt 4.
Ja, der Patient. Was vermutet der Patient?
Ah, okay.
Ja, das sind die 5 Punkte, also Männer ab 55 oder Frauen ab 65 Jahre, dann gibt's schon mal einen Punkt. Bei einer bekannten kardiovaskulären Ursache gibt's einen Punkt. Wenn er durch körperliche Belastung auslösbar ist, gibt es einen Punkt. Wenn der Schmerz nicht palpatorisch reproduzierbar ist, gibt's einen Punkt. Und wenn der Patient selber auch eine kardiale Ursache vermutet, gibt es einen Punkt. Und jetzt müssen wir nämlich, Herr Nössler, über Vortestwahrscheinlichkeiten reden. Wenn wir 0 bis 1 Punkt haben, dann haben wir eine niedrige Vortestwahrscheinlichkeit von um die 5 oder unter 5%, dann ist auch keine weitere Diagnostik nötig, da die Wahrscheinlichkeit für eine KHK auch vernachlässigbar ist. Bei 2 bis 3 Punkten haben wir eine moderate Vortestwahrscheinlichkeit von 10 bis 20%. Und da ist dann auch ein Bereich, wo in der Praxis viel Unsicherheit ist. Das ist genau die Stelle, Herr Nössler, wo ein nicht-invasiver Test sinnvoll ist. Zum Beispiel eben das Coronar-CT oder das Belastungs-EKG. Ja. Ein Coronar-CT könnte in dieser Gruppe besonders wertvoll sein, weil es eben nicht nur die obstruktiven, sondern auch die nicht-obstruktiven Plaques zeigt, die dann auch mal zum Infarkt führen können. Und das ist eigentlich der entscheidende Unterschied zum Belastungs-EKG. Ja, das Belastungs-EKG kostet weniger. Es ist auch nicht invasiv, hat keine Strahlenbelastung. Es ist ein funktionelles Verfahren und kann zusätzlich die Belastungsintoleranz abbilden. Aber es ist diagnostisch nicht so genau wie das Coronar-CT. Es hat eine relativ hohe Rate an falsch positiven und falsch negativen Befunden. Und nochmal, es detektiert eben nur hämodynamisch relevante Stenosen und keine nicht obstruktiven Plaques. Das ist also der Bereich, in dem wir uns bewegen. Marburger Herzscore 2 bis 3 Punkte. Bei 4 bis 5 Punkten liegt die Vortestwahrscheinlichkeit bei über 50%. Dann ist die KHK umso wahrscheinlicher. Da kann man dann überlegen, direkte kardiologische Abklärung oder auch hier Coronar-CT.
Da ist die DGAM, wenn ich das richtig erinnere, bitte Sie korrigieren mich, sagt ja auch ab 50% wäre eine CCTA zu erwägen, während die NVL da, so liest es sich jedenfalls, schon mehr Richtung Katheterlabor stupst.
Ja, das stimmt. Also das muss man dann vom klinischen Einzelfall abhängig machen. Was uns wichtig ist, ist, dass wir mit diesem nicht-invasiven Verfahren wirklich eine neue Option haben, die Versorgung zu verbessern. Und wir konzentrieren uns dabei auch eher auf das intermediäre Risiko und möchten eben dafür sorgen, dass Patientinnen und Patienten mit einem intermediären Risiko, das ist diese Vortestwahrscheinlichkeit von 15 bis 50%, als Goldstandard dann eben die CCTA oder das Coronar-CT erhalten. Mhm. Und so steht es auch in der nationalen Versorgungsleitlinie.
Gut, dann also die letzte Version der NVL-KHK, die haben wir in die Shownotes reingepackt. Ich packe auch mal alle hausärztlich erfahrenen und Evidenzfans mögen es mir verzeihen, dass ich die 5 Punkte MHS nicht so brillant auf Taste hatte. Für alle vorbeigelaufenen packen wir einfach mal einen Link noch mit da rein. Kann ja nicht schaden. Ich erinnere mich auch, aber das wäre schon wieder fast eine eigene Podcast-Episode wert, an einen Vortrag bei der DGAM-Tagung in Würzburg, wo ein Radiologe von der dortigen Uniklinik auch zur CCTA gesprochen hat. Und der sagte, auch Stichwort nicht obstruktive Plaques, das Ganze ist nicht nur von der Befunderqualität am Ende auch maßgeblich abhängig, was man da sieht und wie man den Befund interpretiert, sondern auch von der technischen Qualität. Und dass die Qualität kann natürlich fürchterlich variieren. Wenn ich jetzt einen Supramaximalversorger habe mit einer ambulanten Radiologie oder halt, ich sag mal, eine kleine radiologische Praxis, ja. Aber das wäre vielleicht nochmal eine eigene Episode. Herr Scherer, wollen wir nochmal zurückkommen? Nachdem Sie eigentlich schon so eine Take-Home-Message jetzt formuliert haben, wollen wir nochmal kurz in 1, 2 Details von Scott Hart reinschauen. Ich würde nämlich gern noch einen Gesprächsgast mit einführen, wenn Sie gestatten.
Sehr gerne, ein Überraschungsgast.
Überraschungsgast. Ich kann ihn nur zitieren, er ist leider nicht live dabei. Und zwar ist es John Mantrola, etliche werden ihn kennen. Der hat einen eigenen Podcast, der hat einen eigenen Blog, ist US-Kardiologe. Und der hat tatsächlich diese 10-Jahres-Daten kommentiert, verlinken wir auch natürlich, weil er sich auch schon früher mit Scott Hart beschäftigt hat. Und der glaubt dem ganzen Braten nicht so recht. Und er hat schon vor ja, 8 Jahren Zweifel gehabt, wie eine Diagnostik Infarktraten um eben so krass relativ 41% senken können soll. Ich sag mal, ich zähle mal ein paar Punkte auf, die er genannt hat. Das eine ist, er sagt, Scott Hart sei ein Ausreißer. Er selbst hat mit Kollegen eine Meta-Analyse, Systematic Review, vorgelegt, wo sie diesen starken Effekt in anderen Untersuchungen so nicht finden konnten. Allerdings natürlich überall auch sinkende MI-Raten, so wie sie es eben schon gesagt haben. Allerdings haben die auch Arbeiten gefunden, wo man eine PCI-Überversorgung nach der CCTA finden konnte. Wir hatten eben gerade über Dänemark gesprochen. Was sagt Mantrola noch? Er vermutet, es könnte eine Stichprobenverzerrung geben durch eben dieses Open-Label-Design. Sie haben es angedeutet, Beeinflussung der Prüfärzte, Beeinflussung der Probanden. Dann sagt er, naja, der entscheidende Faktor ist wahrscheinlich der geänderte Lebensstil, also Statine etc., wo er sich aber fragt, wie kann der Unterschied so groß sein bei Statinen? Und dann geht er noch tiefer, das will ich jetzt gar nicht alles zitieren, der nimmt dann den P-Wert und sagt, wenn man den angepasst hätte mit einer Bonferroni-Berechnung, wäre das nicht mehr signifikant. Ohne dass wir da jetzt in jedes Detail einsteigen können, wir verlinken den Artikel, dann kann ihn jeder lesen, der ist öffentlich zugänglich. Wie bewerten Sie die Vermutungen, die er anstellt?
Fangen wir mal mit der Bonferroni-Korrektur an.
Von hinten.
Also das ist nur nicht gerade statistische Champions League, sondern ein absolut basales Verfahren. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das durch den Rost gefallen ist bei den statistischen Analysen. Auch wenn es hier vielleicht nicht berichtet wurde, aber das ist nun mal wirklich statistisches Handwerkszeug. Ich wäre vorsichtig, mich daran aufzuhängen und zu sagen, die haben das nicht gemacht. Das ist schon mal das Erste. Also einfach, weil das einfach statistische Basics sind. Das andere, ja, er hängt sich an diesen spektakulären Risikoreduktionszahlen auf und das machen wir immer wieder gerne. Und ich glaube, wir haben schon in unseren ersten Podcast-Episoden haben wir darauf hingewiesen, dass die Pharmafirmen immer gerne die relative Risikoreduktion
zitieren. Auch die MedTech-Firmen.
Wie bitte?
Auch die MedTech-Firmen und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die gerne tolle Ergebnisse präsentieren wollen.
So, und dann haben wir zweistellige, manchmal sogar hoch zweistellige Zahlen, wenn wir das dann umrechnen in eine absolute Risikoreduktion, dann kommen wir bei niedrigen, einstelligen Zahlen raus. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ist das alles noch klinisch relevant? Ist das überhaupt noch ein Game Changer? Aber es wird, wie ich eingangs schon gesagt habe, durch das Gesamtpaket zu einem Game Changer, also durch die Kontextualisierung im Versorgungsablauf. Dadurch wird es zu einem Game Changer. Und trotz der berechtigten methodischen Kritik bleibt natürlich eine Sache bestehen. Es gibt ja auch Meta-Analysen, die für die CCTA tendenziell weniger Infarkte zeigen als bei den funktionellen Tests. Also man kann diese Studie kritisieren, aber ich glaube, der Effekt ist schon da. Mhm. Wenngleich dann auch immer nicht so klar ist, wie der jetzt zustande kommt. Ist es die verstärkte Awareness in der Lebensführung? Sind es vielleicht doch die Beneficial Drugs? Das frühere Ansetzen insgesamt mit der präventiven Strategie? Man weiß es nicht.
Okay.
Aber einen Punkt hat er noch, und das ist eben genau dieser Open-Label-Design-Aspekt, den wir am Anfang hatten.
Ich plädiere nach wie vor für die Schem-CT. Super. Okay, gut. Jetzt weiß ich, wie ich da die Kavallerie auf den Plan rufen kann mit der Schem-CT.
Allerdings muss ich Wasser in den Wein gießen. Ich sehe da Probleme bei der Umsetzung und habe deshalb noch diesen Sound für Sie.
Okay, gut. Wir befinden uns wieder im Comic Wunderland, wo man Schem-CTs sich mal eben so denken kann, aber das dann vielleicht in der Realität einfach konfligiert. Gut, ich finde das einen spannenden Punkt, weil Sie widersprechen ja Mantrola nicht grundsätzlich in seinen Gedanken, sondern es sind zwei verschiedene Arten, das auch zu interpretieren. Und wenn ich sie richtig sehe, ist es auch eine Frage des Endpunkts, der mich interessiert. Während Mantrola vor allem auf den Endpunkt Vermeidung von Myokardinfarkten schaut, sehen Sie ja noch einen ganz anderen Endpunkt, der für Sie offensichtlich sehr viel sehr viel relevanter ist. Das ist Überversorgung zu reduzieren, ne?
Dazu kann ich nur sagen, genau.
Genau, perfekt. Ein Mann, ein Wort. Vielleicht noch die Auflösung von eben, damit wir zum Ende kommen können. Number needed to diagnose ist dann vielleicht jetzt nicht das Primäre, was man sich anschauen will, aber 1 durch ARR sei nach aufgelöst 62,5 Diagnosen in 10 Jahren, um einen akuten, nicht tödlichen Myokardinfarkt zu verhindern. Das können wir aus den 10-Jahres-Daten ableiten. Martin Scherer, eine Zusammenfassung, eine Take-Home-Messages. Was können wir aus dem Gespräch heute mitnehmen? Was können Ihre Kolleginnen und Kollegen für den klinischen Alltag mitnehmen?
Na gut, das klassische Denken, das bewegt sich ja immer zwischen den Polen Benefits and Harms. Die Benefits der CCTA sind sicherlich die Möglichkeit einer früheren KHK-Diagnose mit der Option, dann die Therapie zu präzisieren. Weniger späte Myokardinfarkte und weniger unnötige invasive Diagnostik. Das sind ganz klar die Benefits. Bei den Harms haben wir natürlich eine potenzielle Übertherapie durch früh erkannte, nicht obstruktive Plaques. Bei den Kosten und der Verfügbarkeit gibt es natürlich Fragen, wie sieht es mit der Kosteneffizienz aus? Die ist noch unklar. Und bei der Verfügbarkeit, das wird nicht überall umsetzbar sein. Und die Wartezeiten sind da. Ich glaube, die liegen im Durchschnitt so bei einem Monat für Kassenpatienten. Aber das wird möglicherweise dann noch mehr werden, wenn diese Methode sich noch mehr rumspricht. Ja, und dann ist natürlich so eine Abwägung, die Strahlenbelastung versus den diagnostischen Gewinn. Man hat da eine erhöhte Strahlenbelastung, das ist so. Allerdings hat man natürlich auch bei der Koronarangiografie eine gewisse Strahlenbelastung. Ja, das ist so. Ja, also, Fazit für die Praxis, hatten Sie mich drum gebeten. Die CCTA ist sinnvoll bei mittlerem Risiko. Marburger Herzscore so 2 bis 3 Punkte. Nicht als Screening-Tool, ganz sicher nicht. Also man muss es gezielt einsetzen bei unklaren Fällen. Und Hausärztinnen und Hausärzte sollten schon den Stellenwert der CCTA kennen, aber jetzt auch nie überbewerten. Und eine Sache, Herr Nössler, die fällt mir jetzt ganz zum Schluss ein. Für Schwellenwerte gibt es nicht wirklich eine Evidenz. Ja, wir können jetzt keine Studie zitieren, die sagt, bei 15% musst du unbedingt dann gleich das CCTA machen, bei 15% Vortestwahrscheinlichkeit. Wir empfehlen das beim intermediären Risiko, ja, aber es gibt weder für die 15% Vortestwahrscheinlichkeit nur noch für irgendeine andere Zahl eine klare Evidenz oder überhaupt eine Studie, die das so dann auch bestätigt.
Da ist dann das klinische Bild und das Gespräch richtungsweisend.
Ja.
Okay, gut. Wunderschöne Zusammenfassung über ein Gespräch über die Scott-Hart-Studie und vieles andere. Wie immer könnten wir uns in 1000 anderen Aspekten verlieren. Das werden wir in der einen oder anderen Folge noch machen. Ich würde sagen, Martin Scherer, machen wir an der Stelle Schluss für heute. Und Sie dürfen es mal wieder mit einem und jetzt aber endgültigen Cliffhanger versuchen, den wir eigentlich schon seit Monaten bringen.
Ich glaube, wir haben schon die Niere, die CKD, die Chronic Kidney Disease mehrfach ans Cliff gehängt und mehrfach schon versprochen, die dann zu thematisieren mit meinem Freund Jean Chenot, der maßgeblich von Degams Seite an dieser Leitlinie beteiligt war. Man muss das halt immer timen, wann ist die Leitlinie publiziert und wann passt es. Wir haben ja dann auch im März einen Weltnieretag. Ich glaube, der 13. März ist der Weltnieretag. Dann müssen wir gucken, dass wir das dann auch vorher schaffen.
Ja.
Es gab im Dezember übrigens einen World Nothing Day.
Ja. Wann ist der World Nothing Day?
Das muss ich nochmal nachschauen.
Das ist sowas überhaupt. Bei gefühlt gibt es ja für alles Welttage. Also ich habe hier einen gelben Notizblock liegen und wahrscheinlich gibt es auch einen Welttag für gelbe Notizblöcke, oder?
Und wissen Sie, was heute ist?
Heute ist Dienstag, der 4. Februar. Was ist das für ein Tag? Also Sie finden wahrscheinlich mindestens 10 Welttage jetzt. Martin Scherer sucht gerade.
Heute ist der Welttag der kulturellen Vielfalt für Dialog und Entwicklung. Kulturelle Vielfalt, Herr Nössler. Und jetzt wollten Sie mit mir in diesem Podcast über so schnöde Dinge wie KHK und CCTA sprechen und nicht über die Ereignisse der letzten Woche und über Vielfalt und Pluralismus.
Ja.
Heute ist der Welttag der kulturellen Vielfalt.
Ich sag mal so, auch unser Gespräch könnte dem ja beitragen.
Und wie?
Ja, indem wir überlegen. Das Ganze nennt man ja Dialektik. Und es gibt ja auch diagnostisch-kulturelle Vielfalt.
Na, in diesem Sinne.
In diesem Sinne, Martin Scherer, vielen Dank. Also, wir kümmern uns um die Nierchen.
Dann sind wir aber wieder beim Irrgartenbild und nicht bei dem Bild des roten Fadens und der Leitplanken und der Bahngleise.
Machen wir. Martin Scherer, vielen Dank. Bis dann und tschüss.
Tschüss.